so ein kleiner Verbesserungsvorschlag jetzt für die nächsten 5 Jahre. Warum frühstückst du nicht einfach vor der Aufzeichnung?
Ist mir einfach zu früh. Ich lass mir doch nicht von dir sagen, wie ich meine Eier zu behandeln habe. Ne?
War das zweideutig gemeint?
Nein, es ging ausschließlich um meine Klöten. Ne? Haben wir gar nicht, Manscaped, das war ja gut.
Man muss den Hörern sagen, Micky Beisenherz ist in Paris. Als das letzte Mal einer von uns in Paris war, um diesen Podcast aufzunehmen, musste er sich in den Gang des Hotels stellen und am Ende auf Knien diesen Podcast zu Ende machen, weil einfach eine unglaubliche Baustelle im Nachbarzimmer war. Ich hoffe, dir ist Besseres vergönnt. Die Tapete
lustig,
ist schon mal
weil nebenan ist auch eine Baustelle. Ja, Ja.
Es ist immer so, also Podcast auf Reisen bedeutet ja immer, dass man bangen Blickes ins Hotel eincheckt und guckt rechts oder links Baustelle und dann sieht man es nicht, aber meist wird dann im Hinterhof noch was gemacht.
Ja, ja. Du, das ist, glaube ich, das ist so, die bereiten sich schon auf die Wahl von Le Pen vor und deshalb wird schon mittels Baustellen werden alle Nicht-Weißen aus ihren Wohnungen getrieben. Also es geht im Grunde genommen hier schon los, ja.
Also du meinst,
schon die ersten Aktionen.
In deinem Hotel für Besserverdienende wird plötzlich durchgekerchert.
Meinst du, hier geht das auch schon los? Ja, das kann natürlich sein, ne? Das kann natürlich wirklich sehr, sehr gut sein. Ja.
Aber schön, dass du noch was Politisches mit eingebracht hast.
Kein Problem.
Ja?
Du bist kein Problem. Solange ich nicht über Fußball reden muss, bin ich eigentlich grundsätzlich immer einigermaßen safe, ne?
Sehr schön. Sehr schön. So, also Paris, Berlin, Hamburg.
Paris, Berlin, auf Wiedersehen.
Oh Gott.
Mein Gott. Ja, genau. Wir sind multikulturell.
Ja, aber wer hat denn jetzt wirklich gedacht von den Hörern, dass nach dieser 2 Stunden knaller Geburtstagsfolge, dass diese Woche irgendwas wird? Also,
nein.
Also nach 5 Jahren MML weiß man doch immer, eine sehr gute Folge mit sehr viel Feuerwerk und darauf folgt dann meist etwas ganz, ganz furchtbar Träges, weil alle noch komplett erschöpft sind.
Ist wie der Spielplan von Borussia Dortmund. Also nach einem Festival kann man sich darauf verlassen, dass danach der nächste Auftritt also absolut jämmerlich wird. Deswegen kündigen wir heute schon mal an, meine lieben Damen und Herren. Ja, Lukas, ich wollte eigentlich was sagen und in diesem Moment zeigst du mir bereits, ich solle still sein. Dann bitte.
Weil Mike den Zettel hat. Ich wollte ihm eigentlich bedeuten, dass er den Zettel noch, Moment, dass er noch nicht,
ach so.
Er zuckt so. Zettel Mike zuckt so und ich wollte ihm eigentlich sagen, wir machen noch mal 1-2 Minuten.
Verstehe. Ich wollte nur sagen, meine Damen und Herren, stellen Sie sich darauf ein, heute kommt die besonders jämmerliche Folge. Freuen Sie sich darauf. Es kommt die besonders jämmerliche Folge, ja.
Ich wollte nur sagen, stellt euch mal vor, ihr geht irgendwo raus und habt das Gefühl, das müsste doch jetzt hier eigentlich ein Heimspiel sein. Mhm. Und dann merkt ihr schnell, dass die hörbare und eigentlich auch die sichtbare Mehrheit für die anderen ist. Anders gesagt, war das Camp Nou die Elbphilharmonie für den FC Barcelona?
Oh.
Das mal als Cliffhanger für später, ne? Nochmal für die Älteren unter euch, die schon länger dabei sind. Wir sind ja damals auch rausgegangen in der Elbphilharmonie und dachten, die sind alle für uns da. Ne?
Ja.
Und dann hatten sie aber die ganzen Dauerkartenbesitzer ihre Tickets verscherbelt an die ganzen Leute vom OMR-Podcast und dann waren die alle gegen uns auf der Tribüne und haben gepfiffen und haben gegen uns gesungen. Und unsere wenigen Fans sind aus Protest gar nicht wiedergekommen. Nach der ersten halben Stunde.
Ich finde das immer so interessant, wie unterschiedlich wir diesen Auftritt in der Elbphilharmonie wahrgenommen haben. Da bin ich dann offensichtlich mein eigener Gottschalk, weil während du dachtest, oh, die Atmosphäre ist ja eher so ein bisschen feindselig, habe ich dann natürlich gesehen und gedacht, mein Lieber, die sind alle wegen mir hier. Guck mal, ich sitze hier, es ist doch alles gut. So unterschiedlich kann man das wahrnehmen. Ja. Naja. Whatever. Ne?
Ich habe das mittlerweile auch so wahrgenommen. Also für mich haben wir vor ausverkauftem Haus in der Elbphilharmonie gespielt, wie man in Muckerkreisen sagt.
Richtig, richtig. Und so muss man es auch wahrnehmen. Genau.
Und du warst der Bassist, Mike?
Ich war der Bassist, ja. So ist es.
Was hast du denn da auf deinem... Also man muss das kurz mal erklären für die Leute, die uns ja nicht sehen. Aber es wurde ja schon nach der vergangenen Woche gesagt, wir sollten uns öfter aufnehmen lassen oder filmen lassen beim Podcast. Mike hat gerade seine Lesebrille runtergeklappt. Ja, also vorher saß er da mit offenem Visier. Jetzt hat er die Lesebrille runtergeklappt und hat einen riesigen Zettel. Wahrscheinlich das Briefing des Partners. Was steht denn da heute drauf? Was hat uns denn die Katze vor die Tür gelegt, Mike?
Zunächst ist mal die Kategorie Jingle für Schlingel.
meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
So, Nelson ist wiedergewählt worden. Zweimal dabei, bitte wieder wählen. Das war Nelson. Herrlich.
Der großartige Hansch-Imitator jenseits der Alkoholausschankgrenze.
Korodrogerie.de ist unser beliebter erster Partner hier in der Kategorie Werbung bei Fußball MML. Und das ist, ich möchte sagen, die Lieblingsdrogerie von Micky Beisenherz, denn wir denken Handel neu. Das ist der Claim von Koro. Und deshalb haben sie über 1200 innovative Produkte, vor allen Dingen eben Dinge wie Superfoods, Nussmusse, Snacks und all das. Da kann man sich wahnsinnig schöne Sachen draus machen, um sich perfekt und gesund zu ernähren.
Ich habe zwei neue Geheimtipps aus der großen, weiten Koro-Welt gerade nochmal in die Küche gesprintet und sie geholt. Zum einen, haltet euch fest, der Bio-Spinat-Pirat mit Ananas. Das ist so ein Riegel für zwischendurch. Den kann man sich so schön in die oben in die Tasche vom Jeanshemd stecken, dann rausholen, wenn man mal in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt und man, ah nee, da darf man ja gar nicht mehr. In Berlin darf man das bald wieder. Nein, wenn man unterwegs ist und plötzlich packt einen der kleine Hunger, ja, Bio-Spinat-Pirat mit Ananas und für Micky,
ja,
Karamell-Cookie-Dough-Proteinriegel.
Max. Ist ja großartig. Karamell-Cookie-Dough-Proteinriegel. Einigkeit und Recht und freier Handel, das für den Bizeps, Trizeps, Latissimus, Gluteus Maximus ist das. Großartig. Hör mal, das ist ja aber auch super, so ein Riegel, Lukas. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem ICE von Berlin nach Frankfurt möchte und ich habe aber keine Lust, die Maske aufzusetzen, da kann ich ja den Riegel nehmen von Koro, kann ich ja die ganze Zeit dran rumknabbern, wenn der Schaffner kommt und sagt, das hier im ICE ist Maskenpflicht, dann kann ich ja die ganze Zeit an dem Riegel rumlutschen und kann ich sagen, ja, Herr Schaffner, das ist ja, ich bin ja am Essen. Sie können mich nicht rausschmeißen in Hanau. Ich bin am Essen. Ich habe den Koro-Riegel dabei. So macht man das. Super.
So macht man das. Übrigens, was es auch neu gibt, vielleicht interessant für euch alle, die frische Boxen, 6 bis 7 Kilo frisches Obst und Gemüse mit großer Sorgfalt zusammengestellt und zu dir nach Hause gebracht, gibt's im Abonnement oder einzeln zu bestellen im Ein- oder Zwei-Wochen-Turnus. Das natürlich, wenn es ein Abonnement ist. Aber das hat Koro jetzt auch. Obst und Gemüse frisch zu dir nach Hause gefahren. Toll.
Hand aufs Herz, bist du unser Box-to-Box-Player?
Bin ich.
Hier in diesem, das ist sehr gut.
Und ich habe noch eine Info für euch. Korodrogerie.de ist die Website. MML, der Gutscheincode. Dort gibt es nämlich 5% auf deinen Warenkorb bei Koro.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen. Und ich gebe zurück ins Studio.
Das war Nelson.
Großartig imitiert.
Wollt ihr jetzt anfangen? Ich kann das natürlich überhaupt nicht.
Bei dir klingt es wirklich nach Schlaganfall. Bei dir klingt es einfach wirklich nur nach Schlaganfall.
Das ist einfach nur, als hätte man dich auf halber Spur abgespielt. Das ist überhaupt
Musik,
kein Problem.
Musik, bitte. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ersten nach der großen Geburtstagsshow, das heißt der ersten Ausgabe der nächsten 5 Jahre von Fußball MML. Bitte begrüßen Sie unser Mann in Paris. Er ist da, um live von den Wahlen, dem zweiten Wahlgang am 24. April zu berichten. Bonjour, c'est Michael Beisenherz.
Ich grüße euch, mon ami, oh les amis. Und da ist... Und da blicke ich, kommt heute keiner mit Torte rein, oder was? Eine riesen Enttäuschung. Ich dachte, hier kommt gleich Macron mit Torte rein. Aber gut. Mir gegenüber.
Also Macaron.
Und mir gegenüber sitzt der Mann, der über ein Brusthaar verfügt, wo selbst Macron, der eben schon angesprochene Macron, sich aber nochmal deutlich hinten anstellen muss. Lukas Vogel, sagen meine Damen und Herren.
Ah ja, vielen Dank. Und in Hamburg sitzt unser Vorleser, unser Mann fürs Grobe. Dort sitzt der Mann mit der Brille, Mike Nöcker.
Ich möchte übrigens sagen, ich bin angezogen. Ich bin zwar der Vorleser, aber ich bin angezogen.
Das finde ich sehr gut. Ich hätte Micky ja heute anders vorgestellt. Ich hätte ja gesagt, hier ist er, der Dortmund-Frankfurt-Bochum-Fan. Ne?
vergiss mir mein FC Schalke nicht.
Ich hab übrigens den Titel für die Folge auch schon. Fännchen im Wind. Das bist du nämlich. Du bist das Fännchen im Wind. Ja. Und es ist ja auch kein Wunder, dass du geldgeiler Sack jetzt ausgerechnet in Paris bist die Woche. Ja. Ne? Du bist nämlich der Neymar Senior von Fußball MML. Das hab ich mir heute ausgedacht. Aber wir müssen beim Thema Fanliebe bleiben.
Ja.
Sensationell. Es begann ja damit, lieber Mike Nöcker, das Micky Beisenherz, auf Instagram noch einmal das Bild vom Olympiastadion in güldener Nachmittag-Abendsonne mit ihm und seiner Frau. Ich glaube, auf dem 2018, vor dem Maifeld, also zwischen Marathontor und Maifeld, es war 2018, das Pokalfinale, Bruderschlag ihn lang. Und da schlug das Herz natürlich für Eintracht Frankfurt. Ich weiß nicht, ob man gleich einen Schal und ein Schweißband tragen muss, aber.
Danke, dass du es sagst, weil das war. Und ich war geschockt. Ich bin eigentlich bis heute so, dass ich nicht drüber reden konnte. Aber gut.
Aber jetzt
ist ja völlig einfach. Ich weiß gar nicht, wer uns mit diesem Merch versorgt hat. Irgendjemand hat uns das Merch gegeben. Ich weiß nicht, ob das bei uns im Hotel auslag oder wer uns das gegeben hat. Und ja klar, wenn es gegen die Bayern geht, da ziehe ich mir natürlich sofort das Frankfurt-Schweißband an. Ist ja wohl völlig, völlig logisch.
Ziehen wir uns jedes Schweißband an.
Vor 70, 80 Jahren wäre das problematisch gewesen, wenn du vorm Olympiastadion schwarz-rotes Merch einfach so angezogen hättest.
Naja, vor 70, 80 Jahren wäre das eher überhaupt nicht problematisch gewesen. Es wäre wohl eher problematisch gewesen, wenn ich für die andere Mannschaft...
Von nicht durchdachten Gags mal abgesehen, es gab ja dann große Vorwürfe, ja, nämlich das Fännchen im Wind. Du musst dich mal entscheiden, Beisenherz.
Vorwürfe ist auch sehr charmant formuliert.
Ja, aber ich möchte da nicht
so hart einschätzen. Sämtliche Inselbegabungen haben sich wieder aufgemacht,
Aber wundervoll war dann, dass Leute dann wirklich Fotos von dir von Facebook und Instagram rausgekramt haben, wo du dann mal beim Kicken im Park in Hamburg ein HSV-Trikot anhattest. So, und das wurde ja dann, es schaukelte sich hoch, weil natürlich durch dieses Großartige in dieser Saison, es wird ja auch immer wieder unterfüttert, ne, wie wir gesagt haben, es gibt Festivaltage beim BVB, so einer war am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg, und dann gibt es halt die schlimmen Wochenenden, das steht uns jetzt bevor, gegen den FC Bayern München.
Das ist allerdings richtig.
So, also Stand jetzt ist Micky Beisenherz Borussia Dortmund-Fan, aber sein richtig. Herz als echter Ruri, und da muss man sagen, das verstehe ich noch, mit einer Wohnung in Bochum in Stadionnähe, also eigentlich in Lauf- und Rufnähe zum Stadion, kann man auch mit dem VfL Bochum sympathisieren. Und dann hast du natürlich am Ende noch die aufgekeimte Europa-Liebe zur Eintracht aus Frankfurt, was natürlich auch so ein bisschen so ein Surrogat ist, ne? Weil man natürlich, ich habe es ja selber am eigenen Leib erlebt, fährst da mit 4000 Dortmundern nach Lissabon, sitzt im Oberrang, verlierst, kriegst drei Buben, verlierst, fährst geprügelt nach Hause, scheidest aus der Champions League aus, verlierst gegen Glasgow in der Playoff-Runde. Und die Eintracht fegt einfach durch Europa. Ich verstehe es, aber auch die Leute, die dieses Verhalten fragwürdig finden.
Ja, klar, natürlich verstehe ich die, weil die sind natürlich diehard grenzreligiös ihrem Verein verschworen und können überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich für die Auftritte anderer Vereine so begeistern kann. Aber das ist mir natürlich scheißegal. Aber ja, klar, also ich respektiere deren Gefühle, und wie auch immer sie die zum Ausdruck bringen, das nehme ich dann im Zweifel amüsiert zur Kenntnis. Aber klar, also ich meine, wären alle Fans im Fußball so wie ich, dann wär der FC Bayern 10-mal am Stück Meister. Weil die ja kein.
aber es ist natürlich auch, um mal Mike zurück ins Boot zu holen, es ist natürlich auch dann noch ein dreifacher Schlag ins Gesicht, dass du so lange in Hamburg wohnst, aber dich dann komplett dagegen verwehrst, irgendwie Pauli-Sympathisant zu sein. Ne? Also du hast deine Vereine.
Ja, warum soll ich das denn auch? Bin ich verrückt oder was? Warum soll ich denn. Ich bin doch auch, ich stehe ja auch nicht irgendwie mit einem Schal bei Jung von Matt oder Scholz and Friends, ne? So, warum soll ich denn da beim FC St. Pauli vorm Stadion stehen und sagen, dass ihr seid meine liebste Agentur? Was denn, Mike? Du wolltest irgendwas sagen?
Er ist ja nicht der Martin Schulz von Fußball MML.
Ja, aber er ist auf einem sehr guten Weg dorthin. Und dann möchte ich sagen, ja, dann ist es doch, sagen. Dann ist es, dann muss man doch, pass auf, man kann ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Statement durch Auslassung. So. Und indem er nicht sich mit dir auf die Tribüne stellt, während er am liebsten sofort nach Frankfurt gependelt wäre, muss man ja klar sagen, ist das auch eine Nachricht, eine Message, eine Botschaft an dich, lieber Mike Nöcker?
Absolut. Total.
Ich bin ja mal sehr gespannt. Am Samstag, wenn alles stand jetzt, ist ja am Samstag Micky mein Gast am Millerntor.
Ja, das stimmt.
So, mal schauen, wie er danach, erstens, wie er sich benimmt.
Klingt wie so eine NDR-Sendung mit Judith Rakers, mein Gast am Millerntor. So. So irgendwie die schönsten Spargelfelder von Dithmarschen und mein Gast am Millerntor, die neue 18-teilige Reihe im NDR. Ich spekuliere ja auf ganz andere Dinge. Jetzt, wo Schröder und seine VIP-Kumpels die Loge in Hannover gekündigt bekommen haben von diesen fucking Snitches, da spekuliere ich natürlich darauf, als Edelfan in der nächsten Saison natürlich die Loge zu mieten, die jetzt frei geworden ist, von meinem Hannover 96. Wie ihr wisst, einer der Vereine, die ich besonders liebe. Ne?
Eigentlich, also ich habe mit Hannover seit dem Abgang von Abel Xavier gebrochen. Also das muss man halt auch sagen. Aber sag mal, wenn du schon eine Loge in Hannover haben möchtest, wie heißt denn das Stadion im Moment?
Ey, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Maschi-Arena oder was?
Maschi-Arena, genau so heißt sie. Ne?
Also, oder Oliver-Pocher-Kampfbahn, die Oliver-Pocher-Kampfbahn.
Genau aber so heißt was? Sie.
Aber das ist doch jetzt eigentlich schön. Jetzt ist das Ding doch gesetzt. Ich bin so eine Art, weil ich pflege viele Liebschaften gleichzeitig. Ich bin so eine Art Fan-Mormone. Ne? Ja. Ich habe die Vereinsvielweiberei erfunden und das lasse ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen. Das ist ja wohl klar. Ich bin jetzt ab sofort da brauchen wir jetzt noch so ein schönes, Lukas, du bist doch der Germanist.
Ja, ich werde. Ich habe mir gerade überlegt.
Ein schönes Kompositum. Also ich bin jetzt so eine Art Vereinsmormone. So irgendwie so muss das, ja.
Aber es ist ja auch gut. Du bist der immer der schönsten Kurve hinterherläuft.
Genau, ja, richtig.
Ne? Ich habe mal eine ganz kurze Frage, um auch sozusagen aktuell inhaltlich wieder zu werden.
Mike, stör uns bitte nicht. Wir reden hier gerade über Sex.
Apropos Fännchen im Wind, wie ist euch dieses in Teilen jämmerliche Fangeheule beim FC Barcelona, das ja bis hin zur Rücktrittsforderung irgendwie sich hochstilisiert hat, wie habt ihr das wahrgenommen? Also, Um mal gleich tendenziös zu werden. Ich finde es sehr gewagt von einem Verein, bei dem man ständig Karten bekommt, der irgendwie darum wirbt, dass sozusagen die Menschen aus der ganzen Welt kommen und überall über Ticket-Hotlines zu jeder Sekunde irgendwie hast du die Möglichkeit, noch ins Stadion zu kommen, sich dann zu beschweren, wenn man bei einem Europacup-Spiel, das man schon gefühlt gewonnen hat, die Karten zurückgibt und sich dann wundert, dass es nicht von Fans vom FC Barcelona gekauft wird, sondern über Tricks halt eben für Eintracht Frankfurt-Fans irgendwie zum großen Ding geworden sind, da Karten zu kaufen. Also ich stand die ganze Zeit irgendwie davor und dachte, Alter, wie lächerlich sind die denn drauf?
Ja, aber es ist ein bisschen wie der FC St. Pauli. Aber
Hat nichts mit dem FC St. Pauli zu tun.
Ich wollte einfach nur sinnloses St. Pauli-Bashing heute. Das ist einfach so. Micky hat seine Breitseite doch jetzt auch schon abbekommen. Also drei Dinge. Es ist ja einmal genau, dass sie dieser weltoffene Club sind. Dann, dass dieses Loophole ja bekannt sein muss, wenn es Agenturen gibt, die über falsche IP-Adressen und nicht deutsche Visa-Cards einfach große Kontingente aufkaufen. Und dann natürlich, wenn überhaupt die Möglichkeit noch besteht, eine Stunde vor Anpfiff gefühlt, große Kontingente aufzukaufen. Also wenn du nach Barcelona fährst und hingehst und sagst, wir hätten gern noch 50 Karten oder 100 und das funktioniert noch, dann hat der Verein natürlich ein Problem. Und nun hatten wir ja auch noch einen Sonderfall, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dadurch, dass ja Gründonnerstag war, also wir hatten ja ein Osterwochenende, das heißt, ganz viele Familien in Barcelona sind aus Barcelona raus aufs Land gefahren. Die waren gar nicht in der Stadt. Das heißt, viele Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Dauerkartenbesitzer haben einfach ihre Karten noch loswerden wollen. Aber dann sage ich auch, was sind das denn für Fans, wenn die beim Europa League Viertelfinal-Rückspiel sagen, nee, komm, wir fahren aufs Land, dann geben wir irgendeinem Frankfurter die Dauerkarte. Also das ist doch ein hausgemachtes Problem. Und sich dann hinzustellen und so dermaßen rumzuheulen, also sowohl auch der Präsident als auch die Fans, fand ich relativ lächerlich. Zumal man das, ja, weil es ist ja, nochmal, es ist ein hausgemachtes Problem. Und wenn die Fans so sind und wenn du dir natürlich über das letzte Jahrzehnt eine Fan-Event-Kultur herangezogen hast, dann musst du dich ja auch nicht wundern, dass es so ist. In dieser, übrigens, das noch ganz kurz, abnorm baufälligen Drecksschüssel, die dieses Stadion leider auch mittlerweile ist.
Ist es so, ja?
Ach, es ist ja, furchtbar, ist so? Ja. Es war ja vor 2 Jahren, als ich im November da war mit dem BVB, ey, du dachtest, wirklich bei dem Aufgang nach ganz oben, wo du dann in diesem eigentlich ja Fanblock, der ist ja relativ klein, die haben ja mit 4.000 bis 5.000 Frankfurtern gerechnet, mehr dürfen ja auch eigentlich nicht. Und dieser ganz kleine Fanblock ist mit alten Plexiglasscheiben abgetrennt, die so zerkratzt sind über die Jahrzehnte von Münzen, von Fingernägeln, von Menschen, die dort raus wollten, dass du nicht siehst. Aber auch von unten herauf nichts hörst. Das heißt, die platzieren die Gästefans so, dass sie weder am Spiel partizipieren können, noch dass man sie hört oder sie was vom Spiel hören. Und dann werden sie, und dann gibt's diese Blocksperren, die ja Usus sind im spanischen und portugiesischen Fußball, dass du einfach 6 Stunden am Ende im Stadion warst, um dieses Spiel gesehen zu haben. Also es ist ein furchtbares Stadion. Es ist eine furchtbare, nennen wir es mal, Stadion-Willkommenskultur. Und es ist scheinbar auch ein furchtbarer Verein, der in sich nicht konsistent diese Karten vergibt.
Mhm. Mensch, ja, also die Fans, die gegnerischen Fans in die oberste Ecke, wer macht denn sowas? Das würde doch in Deutschland niemand machen, oder?
Das wird es ja nicht geben, das sage ich dir. Ja. Ja.
Naja, komm, also Hertha BSC ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Wir haben Union das halbe Stadion gegeben und haben danach nicht rumgeweint. Haben gesagt, wo kommen die denn alle her? Aus Berlin?
Ja, da muss ich auch sagen, da habe ich mich auch sehr geärgert über meine Hertha. Ja, also...
Nee, aber stellt euch mal vor, ich weiß, die Geschichte hinkt natürlich so ein bisschen, aber wenn Borussia Dortmund gegen Galatasaray spielt beispielsweise, dann ist das auch fast ein Auswärtsspiel oder ein Heimspiel für Galatasaray. Stellt euch mal vor, die ganze Süd würde dann geschlossen in der Halbzeit nicht zurückkommen und beleidigt sein darüber, dass so viele Istanbul-Fans im Stadion sind und so. Also es ist doch an Absurdität und an Geheule nicht zu überbieten.
Wie meine Vorredner ja schon alles sehr richtig gesagt haben, wird da ein Verein dann letzten Endes ja auch zum Opfer der eigenen Politik, der eigenen Überheblichkeit und auch letzten Endes der eigenen Übersättigung. Also etwas, was anderen Vereinen natürlich auch passieren kann, wenn du ein Operettenpublikum hast, das sagt, ja Gott, da kommt dann halt die Eintracht, dann geben wir unsere Karte halt eben weg. Das passiert dann halt eben. Kann anderen Vereinen auch passieren. Kann dem FC Bayern mit Sicherheit in gewisser Hinsicht so auch passieren. Ich weiß jetzt nicht, wie die Technicalities sind, aber grundsätzlich, was die Haltung des eigenen Publikums gegenüber Gegnern und bestimmten K.O.-Spielen angeht, da ist das durchaus natürlich auch denkbar. Das ist halt eben so und das ist halt das Ergebnis dessen, wenn mittelgroße oder im Zweifel sogar auch größere Vereine bei europäischen Begegnungen dann einfach nur noch die berühmte Laufkundschaft sind, wo man sagt, auch weißt du was, das setzt sich aus. Ja. Dann bist du plötzlich in einem Heimspiel, bist du plötzlich zu einem Auswärtsspielenden mutiert.
Aber Stichwort Gegnerbeobachtung. Das ist ja eine ähnliche Arroganz, wie wenn du sagen würdest, naja, da kommt jetzt Eintracht Frankfurt, aber wir gucken uns nicht die letzten 2 Bundesligaspiele von denen an, in Vorbereitung auf das Spiel. Ja. Du schickst keinen Scout hin, niemanden, der im Stadion sitzt und sich mal Notizen macht, wie die über die Flügel spielen, wie die in der Dreier- und der Fünferkette verschieben. Das Gleiche haben sie ja hier gemacht mit den Fans, weil man hätte sich ja nur die letzte Europa-League-Saison der Eintracht angucken müssen, um zu wissen, die reisen in großer Zahl.
Ja.
Und die versuchen natürlich auch in großer Zahl ins Stadion zu kommen. Also wenn 30.000 in der Innenstadt von Barcelona sind und dazwischen noch der aufgeheizte und aufgepeitschte Präsident dieses Vereins und man kennt aber die Bilder von Eintracht. Aber man hat so das Gefühl, der hat den Adler verschluckt gehabt vorher, ne? Er hat noch so hier der Schnabel da am Kehlkopf.
Ja, der klingt halt einfach immer wie 3 Wochen Megapark. Ne? So.
Aber ich bin seit dem Spiel gegen den FC Barcelona totaler Fan, weil er bevor es losging, gesagt hat, dass er aus dem Pokal in Sevilla trinken möchte. Und ich finde, wenn man die Viertelfinalbegegnung gegen den FC Barcelona spielt und vor dem Spiel schon sagt, dass man, dass es mein Traum ist, ich möchte aus dem Pokal in Sevilla trinken. Dann weißt du einfach irgendwie alle bis unters Dach motiviert. Die Gier ist größer als das Geld.
Ja, aber du, Dieter Hoeneß hat sich 10 Jahre bei Hertha hingestellt und gesagt, er möchte mit der Schale durchs Brandenburger Tor fahren. Da hat in Berlin niemand eine Gier entwickelt. Also da muss man dann halt auch untermauern. Aber trotzdem, wenn du weißt, dass 30.000 kommen und wenn du die Bilder aus der letzten Europa-League-Saison kennst, dann musst du doch wissen, dass die nicht nur mit 5.000 Tickets da hinkommen, sondern dass die am Ende präsent sein werden. Und nur dann muss man eben auch sagen, ich hatte so damit gerechnet, dass die Hälfte es irgendwie ins Stadion schafft, 15.000. Und dann geht dieses Spiel los. Und Kevin Trapp hat es ja auch gesagt, er kam aus dem Tunnel und dachte, er ist in Frankfurt. Und dann vor allen Dingen, was es natürlich optisch auch so gut gemacht hat. Ja, aber was es auch optisch so gut gemacht hat. Ich meine, die Eintracht spielt ja eigentlich traditionell in diesen schwarzen Trikots. So, für mich ist, ich war total erstaunt, natürlich, weil ich die Eintracht natürlich auch nicht so eng verfolge, aber dass sie alle die weißen Trikots anhatten, natürlich auch als optisches Gegengewicht zu dem Blaugrana, zu diesem dunklen Blau des FC Barcelona, plötzlich war dieses
Klassiko-Feeling,
über das, dieses halb, genau, ausgerechnet weiße Trikots, das ist ja auch so, da ist so ein bisschen das umgekehrte, Deutschland spielt in Brasilien mit Flamengo-Trikots und die Eintracht kommt in weißen Trikots in Camp Nou. Das ist fantastisch gewesen, weil es optisch natürlich auch so viel hergegeben hat. Und ich glaube, dass du in der Sekunde, wo die Mannschaften da standen und du hast die Frankfurt-Fans gehört und du hast nur diese weißen Trikots gesehen, in dem Moment hatten sie das Spiel eigentlich schon gewonnen, weil das, die Barca konnte damit überhaupt nicht umgehen.
Ja, das stimmt allerdings. Damit hatten sie wirklich ihre Probleme, das kann man sagen.
Ich habe witzigerweise noch gedacht, als es losging und die Kommentatoren ja auch gesagt haben, das Motto ist, alle in weiß ins Stadion, dachte ich noch, Mensch, das ist aber bescheuert, irgendwie so viele Barcelona-Fans, die auch weiße Klamotten anhaben, die werden sich aber ganz schön ärgern, bis ich festgestellt habe, dass kein einziger Barcelona-Fan weiße Klamotten anhatte, sondern die weiße Wand einfach tatsächlich Fans von Eintracht Frankfurt gewesen sind.
Ja, irre, oder?
Aber man muss auch sagen, vielleicht eine Geschichte noch dazu, das war einer dieser grandiosen Europapokalabende für die Ewigkeit. Also so wie ich mich immer mein ganzes Leben lang an das 5:0 vom 1. FC Kaiserslautern gegen Real Madrid und die drei roten Karten der Madrilenen erinnern werde, bin ich mir relativ sicher, habe ich mich nämlich tatsächlich auch mit meinem Sohn darüber unterhalten. In dem Moment, als das 3:0 gefallen ist und wir wirklich alle ausgetickt sind, weil dieses Spiel ja auch eine Dynamik hatte, dass du so mitgerissen wurdest, weil immer noch einer draufkam und noch ein Tor und dann das 3:0 und du konntest es ja kaum fassen, fühlte ich mich tatsächlich an dieses Spiel von Kaiserslautern erinnert, das im Grunde genommen zu meiner Kindheit stattgefunden hat. Und nun saß ich irgendwie neben meinem Sohn und sagte ihm, ich bin mir relativ sicher, dass das dieses Spiel ist, das dich dein ganzes Leben lang begleiten wird, weil du dich einfach daran erinnern wirst, wie Eintracht Frankfurt damals gegen Barcelona 3:0 geführt hat und ins Halbfinale der Euroleague eingezogen ist.
Ja, Wahnsinn. Ja, es wäre ja dann auch bei dem 3:1 geblieben, wenn der Schiedsrichter nicht wirklich alles dafür getan hätte, dass Barcelona das irgendwie noch drehen kann. Also das ist ja relativ selten, dass die Nachspielzeit fast länger dauert als die reguläre Spielzeit. Das ist ja Wahnsinn, ey. Wann ist denn jetzt endlich mal gut? 11 Minuten? Was ist denn hier passiert?
Die älteren Ostberliner werden sich auch an die 70er und 80er erinnert gefühlt haben. Mielke und Klub.
Ach, sehr schön.
Aber sie haben ja wirklich, also hast du da irgendwie gefühlt 12 Minuten Nachspielzeit und dann, ich habe das ja von Dicker nicht mal als faul gesehen, das war eigentlich normaler Luftzweikampf, ne? Und dann kommen die noch auf 2-3 ran und überleg doch mal, das Ding wäre noch in die Verlängerung gegangen, da hätte Barcelona wahrscheinlich auch gewonnen, völlig unverdient, aber ansonsten hatte es natürlich genau deshalb, auch wegen des Dramas am Ende, all diese Zutaten und dann natürlich Philipp Kostic, der sich als Linksverteidiger aufreibt und trotzdem 2 Tore macht und dann mit seinem Trikot ausgerechnet die Nummer 10 in Abwesenheit der großen Nummer 10 dann noch den Messi-Jubel auspackt mit dem Trikot. Ja. Also es ist ja auch einfach, sie haben ja wirklich auch dieses Stadion im Sturm genommen. Also es war ja auch ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, für so ein paar Stunden stand ja unter dem Wikipedia-Eintrag vom Camp Nou, stand ja dann auch Heimstätte der SG Eintracht Frankfurt, was natürlich sehr, sehr lustig war. Und es war aber auch so, weil alles lief für die Eintracht und es ist so, das ist so ein einmaliger Abend.
Genau.
Also, und dann muss man natürlich sagen, der Spieltag danach hat natürlich alles wieder relativiert. Also die Eintracht verliert chancenlos bei Union Berlin und Barcelona verliert gegen den 16. in La Liga, gegen Cádiz, wo man sagt, okay, ja, das, aber trotzdem bleibt es natürlich in dieser Emotionalität des Abends und in der Geschichte. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ich bleibe im Raum meiner Zeitlupen, das ist natürlich etwas, das kannst du wunderbar erzählen mit dem Vorspiel, mit dieser großen Liebe der Eintracht zu den Europapokalnächten. Also wir sagen ja immer, das ist die einzige Mannschaft, die den Europapokal annimmt und vergessen, dass RB Leipzig auch im Halbfinale steht.
Ja.
Aber halt so gefühlt, ne? Also wer sagte das direkt? Irgendjemand sagte doch direkt nach dem Spiel, na, ich glaube, die Flüge nach London sind jetzt sehr, sehr teuer geworden. Weil natürlich jetzt gegen West Ham im Halbfinale wird London natürlich in der Innenstadt auch so aussehen, weil die Eintracht wieder mit 30.000 hinfährt.
Ja.
So.
Ja. Ja, ich habe nur, weiß ganz, ganz ehrlich, ich habe natürlich nur große Sorge, dass es zum Finale Leipzig gegen Frankfurt kommt in der Europa League, weil für mich ist natürlich ganz schwer. Ich weiß ja gar nicht, zu wem ich dann halten soll. Du wisst ja, ist ja so Frankfurt oder meine Leipziger. Das ist das ist schwer.
Aber ich möchte am Ende, weil ich insbesondere in der vergangenen Sendung so hart mit den Hertha-Fans in der Kurve da, in der Ostkurve ins Gericht gegangen bin, möchte eine Sache noch sagen. Wenn dann aber Xavi, der Trainer von FC Barcelona, erzählt, dass der Mannschaftsbus, glaube ich, sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt, ich habe es vorhin noch gelesen, mit Gegenständen von den Eintracht-Fans beworfen wurde. Und dann schreibt eins dieser Portale, ich weiß gar nicht, entweder Sky.de oder Sport1 oder so, schreibt, naja, hat die Niederlage noch immer nicht verkraftet. Nee, sorry. Also das eine ist irgendwie, sich darüber aufzuregen, dass 30.000 Eintracht-Fans im Stadion waren. Das finde ich komplett hirnrissig. Aber mal zu sagen, Entschuldigung, es kann ja auch nicht sein, wenn wir mit dem Bus ins eigene Stadion einfahren und wieder rausfahren, dass es dann Feuerzeuge und Gegenstände auf unseren Bus hagelt. Und da sage ich immer, warum muss das auch noch sein? Reicht nicht die optische Übermacht? Reicht nicht die optische Präsenz? Muss es immer noch Klopsköppe geben, die dann sagen, wir stellen uns dahin, wo der Bus des FC Barcelona längs fährt und bewerfen den mit Gegenständen? Warum? Why the fuck? So, ich verstehe es nicht. Das ist immer das eine zu viel. Immer... Ja. Dass dann immer noch am Ende du so denkst, ja geil, natürlich war es die weiße Invasion im Camp Nou. Natürlich gehörte Barcelona der Eintracht. Was für schöne Bilder wir da gesehen haben. Und trotzdem kommen dann noch ein paar hin und sagen, nö, wir bewerfen, also wir lassen es noch auf den Bus, auf den Mannschaftsbus des FC Barcelona hageln. Warum?
Ja, weil der Fußball und das Fußball-Fantum ja immer dazu einlädt, in geistige Umnachtung einzutreten. Und das Schöne am Fußball ist ja auch das kindliche Gemüt, was man rauslassen kann. Jubeln, schreien, weinen, trommeln, alles. Und das Blöde daran ist halt, dass dieses kindliche Gemüt bei einigen dann halt einfach davon galoppiert und man wie die kleinen Blagen dann in so einer Mini-Rotte anfängt, dann auch noch die größte Scheiße zu fabrizieren, wie halt eben diesen Bus zu bewerfen. So, das ist jetzt alles nicht, hochgradig dramatisch im Vergleich zu dem, wozu Fans manchmal sonst noch in der Lage sind, aber natürlich komplett bescheuert, wo du sagst, ja, ihr müsst eure kindliche Euphorie dann aber an einem gewissen Punkt X dann auch so zügeln, dass man da rausgeht und sagt, das waren jetzt 10 von 10 und dass es da nicht noch Abzüge in der B-Note gibt, dass man sagt, ja, die Scheiße hättet ihr euch sparen können. Aber so ist es halt leider.
Krass. Trotzdem wollen wir natürlich erwähnen, dass RB Leipzig sehr souverän auch ins Halbfinale eingezogen ist. Und ich würde sogar sagen, Top-Favorit auf den Titel ist, ne? Also die können das Double sogar.
In der derzeitigen Verfassung mit Sicherheit, ja.
Wie schrieb einer unserer Hörer in einer Nachricht auf Instagram, er schrieb, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, dass RB Leipzig in dieser Saison mehr Titel holt als der FC Bayern.
Hm. Also ist ja in der Herleitung ja auch absolut schlüssig. Also klar.
Jetzt geht es ja in dieser Woche im Pokal gegen den ersten FC Union Berlin. So, und wenn wir jetzt mal, machen wir einfach mal, weil wir sind ja Fußball-MML, Manchester City und Liverpool außer Acht lassen, kann ja Leipzig in diesem Spiel die beste Mannschaft der Welt werden. Und wisst ihr auch warum?
Wow.
Stichwort Linealmeister. Ich habe meine in Abwesenheit in den vergangenen Tagen meine eigene Linealmeisterschaft kreiert. Wollt ihr mal kurz hören, wie diese
aber
die
bitte,
sich zusammen
auf jeden
also,
Fall.
Chelsea ist ja der amtierende Champions League Sieger. Chelsea fliegt gegen Real und Benzema raus.
Mhm.
So. Dieses Real wird aber zu Hause vom FC Barcelona mit 0-4 gedemütigt.
Ja.
Dieses FC Barcelona wird dann von Eintracht Frankfurt mit 30.000 Fans im Rücken aus dem Stadion geschossen, fährt dann nach Berlin, verliert gegen Union Berlin. Union Berlin trifft auf RB Leipzig.
So, ja, ist absolut korrekt. Ja.
Was da für eine Brisanz jetzt drinsteckt, sind sich die Leipziger dessen überhaupt bewusst, welchen Titel sie da holen können, nämlich die MML-Linealmeisterschaft in diesem Pokalspiel. Also, das muss man immer auch sagen. Also ich glaube nicht, dass sie unter Tedesco noch eine zusätzliche Motivation brauchen, aber sie spielen gegen die derzeit beste Mannschaft der Welt, in Klammern, abgesehen von Manchester City und dem FC Liverpool.
Well, ja, sicher, absolut. Ja, total.
Es gibt das goldene Lineal also zu gewinnen, das verliehen von Lukas Vogelsang.
Ja, das ist die Idee.
Definitiv.
Ja. Ich muss euch ganz kurz in dieser sehr netten und reizenden Plauderei ganz kurz unterbrechen, wenn ihr nichts dagegen habt. Nelson, bitte.
Hallo Nelson, bitte.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Wer so wunderschön angezogen sein möchte wie Micky Beisenherz, der gehe jetzt auf ansonst.de.
Ja, das geht auch.
Das ist das Unternehmen, das ist die Stätte für diverse
Unternehmen.
Outfits.
Also Unternehmen, wie du das schon wieder sagst. Unternehmen, das klingt so kalt, so prosaisch, so technisch, so, wie soll ich das sagen? So wenig sexy. Aber man wird ja so, also guckt, Leute, bitte, schaut mich an. Wenn ihr in diesen Tempel geht bei Ansonst, wenn ihr euch da einkleidet, dann werdet ihr einen völlig neuen Entwurf von euch selbst vorfinden. Ihr werdet ein anderer Mensch, ich möchte sogar sagen, ihr werdet ein besserer Mensch. Das ist doch klar. Also ich meine, Kleider machen Leute, das weiß man. Aber das, was da bei Ansonst geschieht, das, was, Lukas?
Erzähl den Leuten doch nichts. Du wirst einfach zu einem Menschen, der einen Rollkragenpulli unter sein AC Mailand Trikot zieht. Das ist ja auch noch passiert.
Ich bin der Edelfan. Wenn ja, damit wollte ich meinen AC Mailand auch ein bisschen adeln. Das ist ja wohl völlig klar. Ja, es gibt ja bei Ansonst halt eben nicht nur Rollkragenpullover. Es gibt fantastische Anzüge, ne, von tollen Marken, aber es gibt halt eben auch coole Sportswear, lässige Kleidung, es gibt schicke Kleidung, es gibt fantastische Jeans. Also da findet man ja nun wirklich alles,
gibt
was
es
man
auch
braucht.
Stretch
um in diesen... Was?
Gibt es auch Stretch Jeans?
Stretch Jeans gibt es auch.
eigentlich wollte ich nur eine Rampe bauen, eine sozusagen eine kalt anfangende Rampe, deswegen Unternehmen, und dann wollte ich eben über Fesche und diverse Outfits für Frühling und Sommer, die breite
Hast
Markenauswahl
Fesche?
Und die
gesagt,
Stil.
Fesche Outfits?
Weil
Fesche Outfits und freche Kleidung mit Pip. Und Blue Jeans, gibt es da auch Blue Jeans?
So,
Mike, gibt es da auch Blue Jeans?
Ich schaff's heute nicht mehr, eine Rampe zu bauen.
Was ist mit Knickerbocker?
Ich wollte die Rampe bauen für den Gutscheincode. Ja. Der heißt nämlich auch heute wieder
15MML! Jetzt haben die Bauarbeiter mich gerade komisch angeguckt.
Ansonst.de ist die Website dafür. Diverse Outfits für den Frühling und den Sommer. Alles das. Stilvolle Herrenmode in Premium-Qualität.
Also wenn ihr noch ein bisschen Pinke übrig habt, dann geht doch zu Ansonst und holt euch ein paar neue Galoschen. Ja.
Ihr könnt mitmachen. So, Nelson, bitte.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
So, danke Nelson. Damit sind wir zurück bei Fußball MML. Das, Mike, das ist der Podcast, wo Mike Nöcker immer unterbrochen wird und nicht einen klaren Satz zu Ende bringt. Deswegen so ein bisschen aussieht wie der Depp von MML, aber mein Gott, was soll ich machen?
Du
was,
bist der Johnny Depp. Nein, du bist der Johnny Depp von Fußball MML. So.
Ein worüber möchte ich?
Leicht
er hat mich mit Tod beworfen. Ja.
Ich wollte dir ja eine Rampe bauen, lieber Mike Nöcker. Weil ich habe ja gedacht, du saßt vom Fernseher mit deinem Sohn, ja, erst Europapokal Eintracht Frankfurt und dann natürlich auch am Wochenende und hast gesagt, guck mal, jetzt wirst du nie vergessen, wie die Eintracht gespielt hat, gegen Barcelona, in Barcelona. Und dann hast du zu ihm gesagt, wärst du ein bisschen mehr wie Tom Alexander Rothe, dann könntest du da schon mitspielen.
Dann
müssen wir nicht in dieser Wohnung wohnen, im Dachgeschoss, dann könnten wir schon draußen mit Häuschen an der Elbe.
Ja, richtig.
So ist es.
Ja, hast richtig angebrüllt. Angebrüllt hat er ihn. Du Versager! Hey, guck dir das an! Was der da macht, der Tor geschossen! Und du hier! Also, mein Gott, du hast ja Taschengeld gestrichen!
Alter, pass auf! Pass auf! Mike?
Ja.
Du musst jetzt sagen, ob ich die Geschichte erzählen darf, sonst mache ich es nicht, bevor wir es rausschneiden müssen.
Doch.
Okay, du wunderbar. Apropos Taschengeld, Ben Nöcker. Und er wird es ja auch hören. Liebe Grüße, Ben. Du weißt, ich liebe dich aus tiefstem Herzen. Also, am Tag des MML-Geburtstags, also ein wenige Stunden nach der letzten Aufzeichnung, saß ich vor der Brücke in Hamburg und irgendwann kam dann auch Ben Nöcker.
Was für ein Lied hast du gespielt?
am Flyerkasten. Und dann kam Ben und war komplett frustriert, weil er am Abend vorher für Fortnite einen neuen Tanz kaufen wollte für irgendwie 7 oder 8,99. Und er war wirklich erst 16 Jahre alt, er war komplett aufgelöst. Und er sagte, Mike, mein Vater erlaubt mir nicht, diesen Tanz zu kaufen. Sag ich, wie viel kostet der? Ja, ungefähr 8 Euro. Dann habe ich geguckt in der Hosentasche, ich hatte noch einen Zehner. Habe ich gesagt, wenn du den mir vortanzt, gebe ich dir einen Zehner. Und dann hat der Sohn von Mike Nöcker für mich 1,5 Minuten lang getanzt, nämlich diesen Fortnite-Tanz, und hat 10 Euro bekommen. Und ich habe danach erfahren von Mike, dass das sein erstes selbstverdientes Geld war.
Aber wie gut ist das denn? Aber man muss dazu auch sagen, Berliner Mit-30er gibt 16-Jährigen Geld, damit er für ihn tanzt. Das sind Meldungen, die hat man zuletzt eigentlich so nur von der Linken gehört. Ne? Jetzt es gilt Zeit, das alles aufzuarbeiten. Ja. Aber toll, super, sehr gut.
Aus der PDOS.
So Leute, jetzt.
Ja, aber dann muss man sagen, also meine Woche, die sozusagen, ich rechne ja immer die Wochen so nach der Aufzeichnung bis zur Aufzeichnung. Also die Woche begann mit Ben Nöcker tanzend Fortnite und ging und hörte dann aber in gewisser Weise auf damit, dass Mike ja uns schrieb, Tom Alexander Rothe, Kopfballtorschütze beim Debüt für Borussia Dortmund, hat noch im vergangenen oder vor 2 Jahren mit Ben Nöcker zusammen bei St. Pauli gespielt?
Ja.
Korrekt. Mhm. So, und dann siehst du plötzlich, wie nah das alles ist, wie alt wir sind und was da eigentlich los ist.
Nein,
wie alt ist der? 17, ne? 17.
Der ist 17, genau. Also mein Sohn hat U14 gespielt, Tom hat U15 gespielt. Okay. Die haben zusammen aber trainiert auf dem gleichen Platz, sehr oft auch zusammen trainiert und sehr oft halt eben auch, dass ich insbesondere mit der Mutter von Tom einfach am Platz gestanden habe und sie war Soccer Mom, ich war Soccer Dad und wir haben irgendwie auf unsere Kinder gewartet und plötzlich macht's Puff, 3 Jahre später, der Sohn steht nicht nur zum ersten Mal in der Startelf, sondern 24 Minuten später schießt er auch sein erstes Bundesliga-Tor.
Wahnsinn.
Ist einfach irgendwie eine Geschichte, die einfach, in diesem Fall eben auch einfach für mich oder für uns auch eben besonders war. Also wir haben ja nichts damit zu tun, aber nur dadurch, dass sich einfach mal auch Wege gekreuzt haben, ist das halt sehr, sehr besonders tatsächlich. Was ich übrigens auch besonders finde, ist, normalerweise denkst du ja, Mensch, ein 17-Jähriger schießt ein Bundesliga-Tor, damit ist er wahrscheinlich nach Moukoko und lass es mal Şahin gewesen sein, der jüngste Dortmunder, der je getroffen hat. Tatsächlich ist er nur der 8. jüngste Dortmunder, der je getroffen hat. Weil,
kannst du die anderen aufzählen? Das würde mich mal interessieren.
Also Moukoko, Şahin, Kruska, okay.
Ah ja, stimmt, den gab es ja auch mal.
Ich finde die Auflistung, wenn ihr mir eine kurze Sekunde Zeit gebt.
Mach du kurz, ja, überbrücke die Zeit. Ja. Ich überbrücke die Zeit mit einem astreinen Gag.
Hau raus.
So, das ist immerhin mein Talent, was der BVB von St. Pauli abgeworben hat, das auch torgefährlich ist in der Bundesliga.
So, ich hab sie.
Ja.
Also auf drei kann man natürlich locker kommen, nämlich auf Christian Pulisic, auf Jude Bellingham und Gio Reyna.
Ja, stimmt. Okay, ja. Stimmt, die sind auch alle da. Ja,
dann gibt es noch Marc-André Kruska, Ibrahim Tanko.
Oh, ach, Tanko, ja, natürlich. Der beste Freund dann von ist ja Ricken Gut. natürlich auch dabei. Ist natürlich auch Ricken dabei. Logo. Ja.
Nuri Sahin und Youssoufa Moukoko. Nicht Lars Ricken.
Also nicht Lars Ricken, ach guck mal. Aber Ibrahim Tanko, krass, ja, Logo, ey. Daran merkt man, so, und das muss man auch sagen, ich bin ja dann doch schon eine Weile BVB-Fan, dass man, dass einem dann schon warm ums Herz wird, wenn man plötzlich den Namen Ibrahim Tanko hört, wo man denkt, meine Fresse, übrigens ist DD gerade 44 geworden. Auch schon eine Weile her.
Ist unglaublich, ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich hatte ja so Phasen als Fußballfan. Ich bin eingestiegen mit der Bravo Sport natürlich.
Ja, natürlich.
Naja, klar, wenn natürlich. Du irgendwie neun oder wenn
also
du
als
neun
Roman oder Elber nackt auf dem Moped saß.
Ja, genau.
Mit den roten Haaren hast du gesagt, als das Mehmet, könnte ein Sport für mich sein.
Als Mehmet Scholl den Bravo Otto gewonnen hat. Nee, also du steigerst dich ja sozusagen, wenn du aus dem Kindesalter heraus dich entwickelst, dann geht's, die Übergänge sind fließend. Aber Bravo Sport war das, dann Sportbild und dann irgendwann natürlich auf dem Kicker hängen geblieben. Und es ist ganz, ganz interessant, dass für mich Ibrahim Tanko und sein Sturmpartner Wladimir But sind so Figuren für mich aus der Bravo Sport. Weil das natürlich damals, als die als Teenies, die dann war man ja gleich Teenie-Star oder Teenie-Schwarm, wenn man mit 17 oder 18 in der Bundesliga gespielt hat. Weil das damals natürlich die Ausnahme war von der Regel. Weil du ja sonst einfach Spieler hat es wie Mehmet Scholl, die hat mit 24 noch als Talent galten, ja?
Ja.
So, und ich weiß noch, Tanko und Butt waren ja ganz, ganz früh ganz, ganz junge Stürmer beim BVB, wo andere Vereine tatsächlich eher mit Mitte 30-Jährigen gestürmt haben. Aber das waren so Bravo-Sport-Gesichter für mich.
Verrückt. Wie kommen wir jetzt von Bravo-Sport zum Fußball?
Kommt drauf an, über welchen Verein wir reden wollen. Wenn es ein Mieser ist, dann ist es ja so ziemlich genau das Gegenteil von Bravo. Dann sagt man, was eine Kacke, ne? Wir können natürlich noch, also lass uns doch über meinen FC sprechen. Also meine große Liebe, der Kölsche FC. Das ist ja nun bekannt, dass ich, weil wir ja schon kurz über Peter Fischer, den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, gesprochen haben. Der sagte, dass er gerne den Pott da in Sevilla trinken würde. Und Steffen Baumgart, der Trainer der Kölner, hat es ja jetzt zuletzt dann auch gesagt, dass sie jetzt Richtung Europa schielen. Weil er sagte, ja, warum denn nicht? Wir haben noch ein paar Spiele, Abstieg ist kein Thema mehr, also gib ihm. Was natürlich genau die richtige Haltung ist, was ich sehr, sehr gut finde, dass er halt ganz klar sagt, ja, jetzt gehen wir es mal an. Steffen Baumgart sieht auch immer so ein bisschen gerade jetzt aus, weil er auch seine Mütze wieder abgegeben hat, wenn er da so zum Interview auftritt. Der sieht auch so ein bisschen, weil wir heute schon mit Peter Fischer am Ballermann waren. Steffen Baumgart sieht auch aus, als wäre er irgendwie in so einem Malle-Urlaub so nach 10 Stunden auf der Liege und dem einen Sangria-Eimer zu viel so gerade eben ins Studio zitiert worden. Er sieht halt immer auch so ein bisschen ausgewaschen aus, wenn er da so hinkommt. So ein bisschen, weiß ich nicht. Als hätte er noch so 3 Bälle an den Kopf gekriegt und so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber irgendwie schön. Also gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Doch.
Weil wir ja so ein bisschen auch in Nostalgie schwärmen, müssen wir ja ganz kurz auch noch darüber reden, dass ja, und jetzt bringe ich es mal auf, damit Lukas dafür keinen Ärger bekommt, dass ja die Hertha tatsächlich am letzten Wochenende gewonnen hat. Und wie Christoph Knehr so schön in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat, ja im Grunde genommen auch mit den ganz alten Mitteln. Also du hast auf der einen Seite, weißt du, dass das nächste Spiel ist bei einem Streaming-Dienst, es ist alles modern, du hast Laptop-Trainer, du hast irgendwie Analysen hier, Analysen da und dann kommt eben ein Trainer, der ist total aus der Zeit gefallen, wo man irgendwie das Gefühl hat, so, die Sportschau ist zurück, Tore, Punkte, Meisterschaft, Kurt Brumme ist noch am Mikrofon und macht die WDR-Schlusskonferenz und dann kommt der Feuerwehrmann, der macht ganz lustige Sachen, nämlich erstens, wahllos wird irgendein Führungsspieler aus dem Kader geworfen, um zu zeigen,
ja,
ich kann hart durchgreifen.
Ja.
So, dann wird sich ein Leader gesucht, der das ganze Spiel auf sich ziehen darf. Und dann
der ja übrigens deshalb auch mal ursprünglich geholt worden ist, exakt ja, für solche Momente, ne? Darf man auch nicht ganz vergessen.
Und dann kommt noch irgendwie eine überraschende Aufstellung, mit der keiner gerechnet hat. Und es macht Puff und es steht 1-0. Und dann frage ich mich, warum hat er das eigentlich nicht in den letzten Spielen schon gemacht?
Das wäre die Aufstellung gewesen gegen Union im Derby. Mhm. Ja. Zu sagen, komm, alles, was halbwegs noch 50 Minuten über den Rasen rennen kann, was aber Bock hat zu kämpfen und auch für West-Berlin da sozusagen auf dem Platz zu stehen, muss da jetzt mitmachen. Und dann brauchst du, also in solchen Spielen brauchst du halt, ich sage es ungern, aber in solchen Spielen, er trifft ja eh nicht, brauchst du aber einen Davy Selke, der vorne da das Ein-Mann-Gegenpressing macht und anläuft und anläuft und anläuft und die Leute animiert. Und dahinter als hängende Spitze ein Boateng, der zumindest so lange laufen kann, wie ihn die Füße tragen. Was ja, in der Regel waren das 20 Minuten, jetzt hat er 70 fast durchgehalten. So, das war eigentlich genau die Aufstellung. Du hast die derzeit 11 Besten dieser Mannschaft auf den Platz gestellt und hast sie irgendwie Fußball spielen lassen. Mehr war es ja nicht. Er hat den Stammspieler Belfodil rasiert, als Zeichen nach innen. Keiner ist sicher. Er hat Boateng auf den Platz gestellt und hat gesagt, pass auf, du musst eigentlich nur das machen, was du früher im Wedding auch gemacht hast, ordentlich einen umbeuzen und ein bisschen rumbrüllen, das wird schon reichen. Also das war ja mehr so, das war ja sozusagen mehr so die Zersetzungskraft. Also der Edeltechniker Kevin Prince Boateng, der in die Welt ausgezogen ist, um die Leute das Jubeln zu lehren, ja, der kommt zurück und ist eigentlich nur noch eine Schafkante da am 16er, der die Leute halt, ey, wie oft der die über die Klinge hat springen lassen, die Augsburger. Also es ist ja archaischer Fußball durch und durch. Aber es hat funktioniert. 85% gewonnene Zweikämpfe von Kevin Prince Boateng. Und der eine gewonnene oder entscheidende Zweikampf und Pass dann auch in der Entstehung des Tores. Was dann wiederum, und das ist veredelt dann letztendlich die Arbeit von Felix Magath, wunderschön mit der Hacke erzielt wird. Die Schönheit total des Abstiegskampfes.
Ja. Hätte man gar nicht gedacht. Hör mal, ich sag mal ganz klar, das ist Männerfußball. Ne? So sieht es nämlich aus.
Das ist ja das, was ich an Pardada überhaupt nicht vermisse. Sich da immer hinzustellen mit dieser ungarischen Pocke da und dann zu sagen, ja, ist Männerfußball, das muss hier anders gemacht werden. Ja, gut. Anderes Thema. Hertha, Magath, es hat jetzt einmal funktioniert und ich habe mich natürlich einfach nur gefragt, warum nicht vorher, warum gegen Union so ein Quatsch mal. Also ich war ein bisschen enttäuscht, freue mich aber natürlich, dass wir das erste Mal überm Strich stehen seit sehr, sehr langer Zeit und dass wir damit jetzt in die Abstiegsendspiele gehen. Aber eigentlich wollte ich nicht über Hertha reden, weil ich immer
nein,
so denke,
wenn
ich,
es war nur ganz
jetzt,
kurz.
Nee, du hast ja auch recht. Es ist ja auch dieses, das, also Christoph Knäher, toll, dass du den Text ansprichst, ich habe den heute Morgen noch gelesen, sagt ja auch so, Otto Rehhagel wird es nicht mehr machen. Hans Meyer ist damit beschäftigt, an seiner Borussia aus Gladbach zu leiden.
Ja,
Peter Neururer wirst du nicht mehr erreichen. Und so, die Zeit ist vorbei. Felix Magath ist wirklich der Letzte seiner Art. Und den kann man jetzt halt, den kann man jetzt noch viermal bei der Arbeit zugucken. Wie übrigens auch, weil wir ja noch ein Topspiel vor der Brust haben und deswegen jetzt über die Bayern gleich mal reden sollten. Es gibt noch 4 Haaland-Spiele, ne, für den BVB. Oder sind es noch 5 Spieltage? Ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ja, also, wenn er denn sich nicht verletzt, ne?
Ja.
Das ist ja auch nicht ganz so, ist ja auch nicht ganz so sicher. Genau. Also, das sind jetzt die letzten Auftritte von Haaland und danach wird er dann wahrscheinlich zu City wechseln, schätzungsweise.
Und wir haben, also, wenn du über das Topspiel noch reden möchtest, wir haben ja auch, ich meine, wir haben schon über Leipzig gegen Union schon gesprochen, aber heute Abend ist ja auch DFB-Pokal-Halbfinale. Der Hamburger Sportverein, und das kann ich als Fan vom FC St. Pauli sagen, dem Erfinder der Haltung im Fußball, der Hamburger Sportverein hat die Chance, heute vor ausverkauftem Hause ins DFB-Pokalfinale einzuziehen.
Ich glaube, dass der HSV eine große Chance hat, weil sie haben die letzten Jahre gelernt, wie es ist, im Wettbewerb zu bleiben.
Ja, also ich bin da natürlich auch sehr vorfreudig, weil klar, wissen wir, Hamburg, meine Perle. Ja. Also mein HSV, das würde ich mir schon wünschen, dass der da ins DFB-Pokalfinale einzieht. Das wäre schon klasse, absolut.
Aber kollidiert das nicht mit deiner großen Liebe zu Christian Streich und den Freiburgern?
Ja, meine Freiburger, klar, das ist natürlich schon bitter, ne? Also gerade. Ich habe die dreisam durch meinen Körper, da sind ja keine Adern, da fließt ja die dreisam. Und das ist schon auch irgendwo klar. Absolut, hast du recht. Ist schon nicht einfach. Auch da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Ist richtig.
Traumfinale, natürlich eigentlich für alle Fußballromantiker, Union gegen Freiburg. Was du natürlich, und da nehme ich jetzt mal den Herr Tana in mir ganz weit zurück, was du natürlich hättest, wenn Union ins Finale einzieht, du hättest halt wirklich ein Berliner Finale, also mit unter Beteiligung einer Berliner Mannschaft, die dann natürlich auch in großer Zahl da sein wird, wenn nicht noch ein paar Eintracht-Fans an Karten kommen. Aber du hättest natürlich ein Fußballfest, ne? Also Union ist natürlich eigentlich von dem, wie sie auch im Olympiastadion sich präsentiert haben, im Derby gegen Hertha, auch mit der Choreo aus diesen Schals und so, die wären von den Fans her der würdigere Finalteilnehmer. Und natürlich auch so von der bisherigen Saisonleistung kann man ihnen auch zutrauen, dass sie ins Finale kommen. Aber es wäre natürlich so, für die Optik des Finales wäre, glaube ich, Union gegen Freiburg und für alle Fußballromantiker das Finale, was sich die Fans da draußen wünschen. Also ist so mein Gefühl. Also ich glaube, RB Leipzig gegen den HSV, naja, wirkt irgendwie auf dem Papier steriler. Wisst ihr, was ich meine?
Aber RB Leipzig gegen Freiburg ist ja auch noch eine Möglichkeit.
Ja, auch geil.
Ja.
Ja, aber also es ist wirklich schwer. Also ich sage jetzt mal so, für Berlin und für ein gutes Finale wünsche ich mir, dass der erste FC Union gegen den SC Freiburg spielt. So. Aber ich denke, in der jetzigen Situation ist Leipzig trotzdem der Top-Favorit auf den DFB-Pokal. Mhm. Ist einfach unglaublich, was Tedesco aus dieser Mannschaft. Also natürlich muss man sagen, nach den Bayern haben die in dieser Saison den besten Kader und in der Tiefe vielleicht sogar den besten, was sie so von der Bank holen können. Also wenn es darum geht, okay, erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Wir haben ja schon für Ansons Werbung gemacht. Da passt der zweite Anzug, weil da von der Bank immer nur Qualität kommt. Deswegen ist es ja gar nicht so absurd zu sagen, ey, eventuell gewinnen die am Ende die Europa League und den Pokal. Finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend, gerade was, wenn man auch sieht, wie sie die letzten Wochen performt haben, aber trotzdem so, wir haben ja schon mal ein Pokalfinale erlebt, da waren wir ja zu dritt im Stadion unter Beteiligung von RB Leipzig. Für das Fußballfest würde ich mir die Unioner wünschen.
Ja.
Ja, das können wir alle unterstreichen. Wusstet ihr übrigens, dass der FC Bayern München an diesem Wochenende völlig überraschend deutscher Meister werden kann?
Das ist ja wohl nicht zu fassen.
Ausgerechnet. Ja.
Aber warum erst im April, ne? Warum erst im April?
Sehr enttäuschend, finde ich auch.
Also
eine sehr enttäuschende Saison der Bayern.
Ja, absolut.
Aber
absolut.
Es ist ja wirklich so, dass, ich glaube, Joshua Kimmich hat sich nach dem Spiel hingestellt und gesagt, so, wir müssen jetzt sehen, dass wir uns für die neue Saison gut aufstellen. Also es ist das Topspiel gegen Borussia Dortmund am nächsten Wochenende. Und er sagt so, ab jetzt, das Ding ist durch, diese Saison ist gelaufen. Das sagt ja so viel, ne? Also du hast zwar die Dortmunder vor der Brust, aber du weißt, die Meisterschaft können wir eigentlich nicht mehr verspielen, selbst wenn sie jetzt gegen Dortmund verlieren sollen. Und dann stellt er sich vor die Mikrofone und sagt, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns neu aufstellen. Weil natürlich das zu frühe Aus im Pokal gegen Gladbach, das viel zu frühe Aus in der Champions League gegen Villarreal, das wirkt nach. Und das ist am Ende bei einem Verein wie dem FC Bayern, darüber wollte ich auch noch sprechen, das, was zählt. Auch in der Bewertung der ersten Saison von Julian Nagelsmann, auch wenn das natürlich unfair ist, wenn man sich die Tabelle anschaut, hat er deutlich mehr Punkte und ein besseres Torverhältnis als Hansi Flick zur selben Zeit.
Ja.
Also nach dem, was war denn das jetzt, der 30. Spieltag? Also auf jeden Fall hat, also in der Flick-Nagelsmann-Tabelle liegt Nagelsmann leicht vorne. Und da muss man sagen, sehr gute Arbeit gemacht. Aber natürlich wirkt es nach, wenn du irgendwie gegen den 7. oder 8. der spanischen Liga aus der Champions League rausfliegst. Das darf dem FC Bayern nicht passieren. Und Thomas Müller hat es auch gesagt, das wird erstmal bleiben. Und das wird nachwirken. So.
Klar, das dämpft natürlich ganz mächtig die Stimmung. Und wenn man dann die Analyse einer Saison angeht, dann bleibt natürlich genau das hängen. Denn die Meisterschaft ist der Regelfall. So, die sind jetzt halt einfach 10-mal am Stück Meister geworden und das ist irgendwie dann eine Selbstverständlichkeit geworden. Und da man sich halt eben an die Meisterschaft so gewöhnt hat, ragt natürlich alles andere heraus und in diesem Falle nach unten. Und das wird dann in die Beurteilung von Nagelsmann und seiner ersten Saison, es wird ja wohl noch eine weitere folgen dürfen, dann einfließen. Klar, Logo.
Da, um wieder den großartigen Christoph Knerr zu zitieren, der Flick war ja der Triple Hansi und jetzt ist Nagelsmann nur ein Single Mann. So, das finde ich, ist ja der Single-Mann, ja. In der ersten Saison. Ja, aber ich, ja. Es sind ganz entscheidende Sachen beim FC Bayern passiert. Nagelsmann hat sich sehr offensiv geäußert, hat gesagt, wir dürfen jetzt auf keinen Fall zwei Transferperioden verschlafen, weil ja. Der FC Bayern weiß, um den Anschluss zu halten, und nur darum geht es, an die europäische Spitze, und die besteht im Moment aus den englischen Clubs und Paris und Real Madrid, musst du halt jetzt auch, Stichwort Festgeldkonto, du musst Geld in die Hand nehmen, du musst investieren, weil du kannst ja nicht jedes Jahr, so wie es jetzt immer passiert ist mit Boateng, mit Alaba, du kannst ja nicht jedes Jahr sehr gute Spieler abgeben und dann nur okaye Spieler, also wir reden jetzt immer aus der Perspektive der Bayern, ja, natürlich ist ein Upamecano ein super Transfer gewesen aus Sicht jedes anderen Bundesligisten, aber wenn er dann halt noch nicht die Stabilität bringt, die vorher ein Alaba gebracht hat, weil er es vielleicht auch noch gar nicht kann in dem Alter und weil er sich erstmal an den Fußball des FC Bayern gewöhnen muss, aber das sind ja alles so Sachen, du musst ja beim FC Bayern, und das war vor 25 Jahren, als Mehmet Scholl in der Sportbild war, nicht anders, du musst sofort funktionieren, und eigentlich müssen die Bayern jetzt fertige Spieler holen und nicht fertig im Sinne von Martin Semmelrogge, sondern fertige Spieler, die schon irgendwo sich bewiesen haben. Was sie aber machen ist, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, holen sie jetzt zwei der größten Talente des europäischen Fußballs von Ajax Amsterdam, aus Amsterdam, was ein guter Schritt ist. Aber auch dort, Gravenberch Stichwort, auch dort ist ja nicht gewährleistet, dass die sofort funktionieren. Also auch da kannst du ja wieder, ist ja wieder eine Übergangssaison. Und der FC Bayern, anders als Borussia Dortmund, kann sich eigentlich keine Übergangssaison leisten.
Ich habe interessanterweise, ich weiß gar nicht, aber als ich das Zitat von Nagelsmann gelesen habe, fühlte ich mich daran erinnert, dass ich schon in der ersten Corona-Krise in der Transferperiode gedacht habe, als die Bayern sagten, irgendwie, wir setzen diese Transferperiode mal aus. Und im Grunde genommen haben sie es ja auch in den nachfolgenden, mal den Winter mit eingerechnet, insgesamt dann noch drei Transferperioden auch getan. Also Upamecano mal ausgeklammert.
Sie haben einmal ausgesetzt und einmal hatten sie Aussetzer. Stichwort Sabitzer zum Beispiel.
Ja. Genau, das ist richtig. Sie haben sehr viel Geld in die Hand genommen für einen Trainer, darf man auch nicht vergessen. 25 Millionen ist, glaube ich, bis dahin Rekord, und zwar nicht nur in Deutschland. Also was ich sagen wollte ist, dass ich schon damals dachte, Alter, wenn das mal gut geht, weil eine Transferperiode auszulassen, das ist in der Geschwindigkeit und in dem Geld, was mittlerweile bei den europäischen Topclubs im Markt ist, da kannst du sehr, sehr schnell eben den Anschluss verlieren. Und das ist genau das, was man in dieser Saison bei Bayern München jetzt beobachtet.
Es reicht ja nur noch ganz kurz, vielleicht als Abbinder, ein Blick auf die Bank. Also wenn du heute schaust, wer da sitzt, das wird dann meist auch mit Amateur- oder Nachwuchsspielern aufgefüllt, und dann sitzt da halt so jemand wie Bounassar, der auch dauernd zu spät zum Training kommt. Und als sie vor 2 Jahren die Champions League gewonnen haben beim Geisterspielturnier in Lissabon, da saßen auf der Bank halt Coutinho, Perisic, Süle und Hernandez, weil die Startelf war besser als diese Spieler. Und heute bist du froh, wenn du solche Spieler in der Startelf hast. Also das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Eine Sache aber noch, und das spielt so ein bisschen in die Richtung Hertha-Fans, Frankfurt-Fans, den Bus mit Feuerzeugen oder Gegenständen bewerfen. Es ist ja aber trotzdem nicht richtig, bei aller Kritik jetzt vielleicht an Nagelsmann und allem Unmut über das Ausscheiden und dann natürlich auch der großen Kritik an Hasan Salihamidzic, auf den kapriziert sich ja jetzt sehr viel durch sein Transfergebaren, und dass er eigentlich außer Alfonso Davies bisher niemand aus Mut gezaubert hat. Also um beim Osterbild zu bleiben, kein Kaninchen, das irgendwie jemanden überzeugt hat. Es kann doch nicht sein, dass der Nagelsmann am Ende 450 Morddrohungen bekommt über die sozialen Kanäle, und dann wird der Sohn von Hasan Salihamidzic ist doch irgendwie Amateur, der ist doch Nachwuchsfußballer irgendwo, der spielt doch in der Jugend. Und dass der dann auch bedroht wird, sozusagen stellvertretend für seinen Vater, also ist auch nicht richtig, Hasan Salihamidzic zu bedrohen, aber dann schreiben Leute, wahrscheinlich auf Instagram und so, Nachrichten an den Sohn und bepöbeln den und bedrohen den. Was ist denn in die Leute gefahren? Ich stehe da wirklich davor, ich lese das, Nagelsmann sagt, ich habe ungefähr 450 Morddrohungen bekommen, nach einem Champions-League-Viertelfinal aus. Ja, sowas gab es nur früher in Kolumbien, wenn du da bei der Weltmeisterschaft ein Eigentor geschossen hast, wurdest du später auf offener Straße erschossen in Medellin oder so, aber da gehen die Leute hin und bedrohen einen 15-, 16-jährigen Sohn des Sportdirektors des FC Bayern München, weil dessen Vater keinen neuen Alfonso Davies gekauft hat im Sommer. Ey Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Was ist denn falsch mit euch?
Ja.
Was ist ja, mit die Leute?
Ja, weil ich sehe, ja, weil sie Emotionen.
Nee, aber
ja, Wahnsinn. Nein, ist ja, ja, also ja völlig bekloppt. Also es steht ja völlig außer Frage, dass sowas überhaupt nicht geht. Und das ist dann halt wirklich diese völlig falsch interpretierte Emotionalität im Fußball und das eine seltsame Definition von Fantum, die halt eben so weit geht, dass man sich bemüßigt fühlt, Menschen zu bedrohen und mit Mord zu drohen. Aber das ist ja in verschiedensten Bereichen der Öffentlichkeit ja mittlerweile der Fall, siehe Politik, wo dann halt einfach, wenn das mal nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat, gleich mit Mord droht, weil die Anonymität sozialer Netzwerke das natürlich auch entsprechend befördert.
Man wünscht ja dem FC Bayern die Fans von Fußball MML.
So sieht's nämlich aus.
So, genau. Alle charakterlich nämlich top drauf.
Ja.
Sehr eloquent, sehr gut aussehen. Jawohl. Alle. Und vor allen Dingen,
das stimmt.
Ja. Ein Herz am richtigen Fleck. So oh. Nämlich sind 12.000, fast 12.000 Euro Spenden zusammengekommen.
Ach, fantastisch.
Für
ach, super. Ja.
Unterkunft-ukraine.de. Das ist die Organisation, die wir damit unterstützen werden. Also fast 12.000 Euro, um genau zu sein. 11.894,54 Euro sind zusammengekommen. Fast 600 Leute haben gespendet. Vielen Dank dafür. Das Geld wird natürlich fließen und wir werden es in den sozialen Kanälen dann auch dementsprechend dokumentieren. Aber das Spendenkonto auf jeden Fall ist gestern offline gestellt worden. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. 12.000 Euro, toll.
Fantastisch.
Bin ich sehr gut.
Werden,
stolz.
Wir werden diese 5.000 Euro natürlich sofort weiterleiten.
Natürlich, selbstverständlich.
Ja.
Ja. Vielen Dank allen, die mitgemacht haben. Wir werden die 5.000 Euro gehen an die Monty Burn Stiftung für neue Polstermöbel. Genau. Nein, super. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
So, ich wollte es nur mal sagen, weil wir haben ja über Fans geredet, die nicht alle Latten auf dem Zaun haben. So,
ja,
das ist ein Beispiel für die richtigen Fans.
So ist es.
Das ist ja, bevor Micky jetzt endlich sein französisches Omelette bekommt.
Genau.
Wenn wir uns so über die übergriffigen Fans beschweren, die Pöbler und so, muss ja auch immer klar sein, das ist eine Minderheit. Aber sie ist trotzdem da und es nicht anzusprechen wäre halt auch falsch.
Absolut. Genau.
Eine Frage noch, weil ich ja hier gerade in Paris bin, ne? Was heißt Omelette auf Französisch? Nicht, dass ich da was Falsches bestelle. So, ihr Mäuse.
Aber du musst bei so einem Café, was auch Omelette, dann musst du auf die, pass auf, Öffnungszeiten achten.
Und was du übrigens auch dringend machen musst, ist, dich vor einen Straßenschild zu stellen und auf Insta das Bild mit Sauf zu posten.
Ja, sicher, habe ich doch schon längst. Habe ich schon. Habe ich schon letztes Jahr gemacht, als ich Richtung Atlantikküste gefahren bin. Das ist selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich.
Sehr natürlich. Gut.
Da ist gar keine Frage. Da mach dir keine Sorgen. Ne?
Hast du alles gemacht. Ja. Wann kommst du wieder?
Alles gemacht. Niemals mehr. ich bin rechtzeitig zu deinem Geburtstag wieder da, Mike.
Das ist sehr schön.
Ja.
Das ist sehr schön. Da freue ich
dir,
mich drauf.
Dann zeige ich dir mal meinen St. Pauli. Also das Stadion.
Aber Micky, gehst du mit ihm dann auch ins Museum, damit er mal lernt, wo dieser Verein herkommt?
Ja, selbstverständlich. Das erkläre ich ihm alles. Das erkläre ich ihm. Als Deutschlands prominentester St. Pauli-Fan werde ich ihm das einfach alles mal ganz in Ruhe erklären. Ich bete das mal alles runter.
Ne? Sehr gut.
Machen wir schön in der Loge. Da sind wir alle da. Kommen alle. Der Maschi, der Slomka, der Hanebut. Alle kommen. Alle
aber es ist klar, dass du natürlich da im Millantor natürlich dann aufschlägst mit einem ganz, ganz neuen PSG-Trikot, was du dir hier noch geholt hast.
Ja, das ist sehr wichtig. Also wenn du dir Freunde machen willst, dann ist das ein sehr gutes Trikot, mit dem du da...
Aber Beflockung Draxler, weil alte Liebe Schalke.
Ja, da kommt viel Gutes zusammen. Ich gehe gleich los.
Ja.
Also, Kinders, macht's gut. Ne? Tassen hoch.
Wir haben ja wieder mal keine Zeit gehabt, um über die zweite Liga zu reden, aber da ist wenigstens noch Spannung.
Ja.
Ja.
Ja, lässt du mich jetzt, darf ich jetzt, kann ich jetzt endlich?
Ne? In Ruhe. So, wer Lust hat, mit mir über die zweite Liga zu reden, einfach schreibt mir einfach auf Insta oder ähnlichem, dann diskutiere ich halt
könnt
mit euch.
Mike, wenn
ich
zu Hause besuche. Klingelt bei ihm, dann könnt ihr ihn zu Hause besuchen. Freut er sich.
Ich hasse
ich
euch.
Ich stelle mir gerade, ich bin immer noch an diesem Bild, wo Mike zu Hause Fußball guckt und Rote macht gerade wieder ein Tor, eine sensationelle Aktion, Kameraschwenk ins Wohnzimmer und links ist Ben, der gerade wieder für 9 Euro einen Tanz macht und Mike guckt ihn einfach an wie, ja weiß ich auch nicht, wie der ukrainische Botschafter die SPD. Also Leute, macht's gut, hab euch lieb, Tassen hoch, bis denn.
Au revoir.
Tschüss.
Au revoir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.
Jetzt kommt die Werbung.
Alicia, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit November 2022. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge?
Ja.
Welches Stichwort fällt dir dazu ein?
Hitze.
Und was passiert bei Hitze?
Es tropft ganz viel. Unangenehme Gerüche verbreiten sich. Also mein absolutes Horrorszenario. Und deins auch.
Ja, sowohl für Podcasts als auch zum Beispiel in Interviewsituationen auf dem roten Teppich, wo gerne viel Licht ist, neige ich dazu, dass ich denke, dass ich stinke. Aber wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ob mein Gegenüber denken könnte, dass ich stinke, lässt meine Konzentration fürs Wesentliche definitiv nach.
Weißt du noch bei der Tour, was mein größte Horrorszenario-Vorstellung war? Dass ich unangenehm rieche, dass ich mich nicht frisch genug fühle. Und ich hatte Gott sei Dank einen richtig, richtig tollen Partner, und zwar 8x4. Denn die Düfte von 8x4, oh mein Gott, die riechen nicht nur toll, du fühlst dich automatisch fast sogar wie frisch geduscht. Also du fühlst dich so frisch, du hast so einen klaren Kopf und du fühlst dich einfach fresh. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar, dass 8x4 mir dann auch den Fresh Mind Effekt gezeigt hat.
Und was ist der Fresh-Mind-Effekt?
Das gut zu riechen nachweislich die Stimmung hebt. Wenn ich gut rieche, dann bin ich der selbstbewussteste Mensch auf Erden. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte unangenehm riechen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, dass mein Gegenüber sich das denkt und mir nicht kommunizieren kann, weil es der Person zu unangenehm ist. Und deswegen bin ich lieber wirklich ein Mensch, der übervorsichtig ist und wirklich krass darauf achtet, als mein Umfeld auch in diese Situation zu bringen.
Aber ich muss das sagen, 8x4 gerade ist für mich auch so pure Nostalgie, weil Schulzeit, ich wusste gar nicht, was Parfum ist. Für mich war der einzige Duft, den ich kannte, 8x4. Schon alleine deswegen hebt 8x4 einfach meine Laune, weil ich so diese jugendliche Nostalgie und diese Leichtigkeit damit verbinde. Wo ich noch gedacht habe, keine Ahnung, meine 4 in Französisch ist mein größtes Problem der Welt.
Und weißt du, welcher mein persönlicher Favorit ist?
Ich weiß nicht, aber ich habe da vielleicht so eine Vermutung. Man munkelt, vielleicht gibt es da bald eine Überraschung im Einzelhandel.
Hör mal, denk mal zurück an Rosen. Und es gibt einen, der heißt Vibrant Flower. Das ist eine lilane Sprühdose. Oh mein Gott, das ist so ein schöner, blumiger, frischer Duft. Der lässt euch so selbstbewusst wirken. Wir haben ja gerade schon über Rosen gesprochen, deswegen würde ich an dieser Stelle noch meinen ganz herzlichen Dank an 8x4 aussprechen. Danke für diese tolle Zusammenarbeit, schon bei Rosen, dann bei der Tour und jetzt auch im Podcast und noch auf ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die folgen werden. Darauf könnt ihr gespannt sein. Deswegen ein ganz, ganz riesen Dank.
Da 8x4 auch mich mit diesem Podcast hier unterstützt, auch ein Dankeschön von mir. Und selbstverständlich gibt es alle Infos zu 8x4 im Linktree, in den Shownotes und auf 8x4.de.
Das war's mit der Werbung.